Iswas Hase, der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms.
Ja, happy 2024 allerseits. Es ist schon ein paar Tage später im Jahr, aber da das unsere erste neue Folge ist im Jahr, können wir noch ein frohes Neues wünschen, Conny.
Das können wir. Moin, moin, ihr Lieben. Der Hase. Alles Gute für 24.
Ja, ebenso. Und wir starten unser Jahr eigentlich ja genauso spektakulär, wollte ich sagen, mit einem Versprecher, wie wir das letzte beendet haben, mit einem Live-Gast. Und wir haben ja mit dem alten Showhasen Thomas Gottschalk 2023 verabschiedet und da sind wir es euch schuldig, dass wir jetzt energiegeladen und mit einem frischen, jungen Shootingstar das Jahr 2024 begrüßen. Und sie ist es, das kann man ohne Übertreibung sagen, ein echter Shootingstar aus Fachs. Conny, möchtest du sie vorstellen?
Absolut, ich freue mich riesig, dass unsere meine Kollegin Julia Komp heute bei uns ist.
Ja, vielen, vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du uns besuchst.
Ja, im schönen Hamburg.
Ja, genau. Für die, die dich nicht kennen, 2016 warst du Deutschlands jüngste Sterneköchin, wurdest 2020 zur Köchin des Jahres gewählt, hast ein Feindining-Restaurant, Sahina, und eine Bar, eine Metze-Bar, Julia, in Köln. Mittendrin?
Ja,
kann man so sagen. Ne? Wir wiederum sitzen in der Cucina von Conny. Woher kennt ihr euch? Von der Küchenschlacht? Oder wie habt ihr
miteinander zu tun? Das ist total lustig. Wir haben tatsächlich gerade schon überlegt, wann wir uns das erste Mal begegnet sind. Wir wissen nicht, ob es im ZDF-Fernsehgarten war oder ob es vielleicht auch bei der Küchenschlacht war.
Ja, oder okay, vielleicht auch auf irgendeiner Party.
Auch das passiert.
Ja, klar.
Es gibt viele Gastropartys, Wettbewerbe. Ich weiß nicht, vielleicht warst du doch auch als Jurorin dabei beim Queen of Cuisine-Wettbewerb.
Nee, da wollte ich, aber da konnte ich irgendwie nicht. Und deswegen, aber da, also wir sind uns schon öfter begegnet und bekannt, aber wir erinnern nicht mehr das erste Mal.
Na, Hauptsache, ihr kennt euch und Hauptsache, diese Connection hat so weit gereicht, dass du uns heute zugesagt hast. Davon profitieren wir ja. Wer dich kennt, der weiß, dass du schon sehr jung sehr viel rumgekommen bist. Darüber wollen wir gleich noch sprechen, aber zuerst sollte man vielleicht erwähnen, dass du super früh auch schon in der Küche gewerkelt hast. So habe ich über dich erfahren, so mit 12, 13 oder so. Hast du, ich glaube, dein Spezialgebiet waren Salatsoßen, stimmt das?
Ja, tatsächlich durfte ich immer bei meiner Oma auf der Arbeitsplatte sitzen, wo ich noch ganz klein war, und mit ihr das Salatdressing anrühren. Sie hat dann die Zwiebel mit diesem kleinen Messerchen ganz fein geschnitten und ich habe schon mal Essig und Öl und Salz und Pfeffer verrührt.
Und da hatte ich das Kochen schon gekickt?
Ja, da war ich einfach nur gerne dabei. Dann habe ich angefangen zu backen. So, wo ich jugendlich war, 13, 14, haben wir immer in so einem Jugendzentrum geholfen. Oder ich habe auch da manchmal Schichte übernommen und habe auf die jungen Leute aufgepasst. Und dann habe ich angefangen zu backen. Meistens Plätzchen oder Kuchen. Und das dann irgendwie so ein bisschen ausgeartet. Zu viele Plätzchen, zu viel roher Plätzchenteig, zu viel roher Kuchenteig. Dass mir dann immer schlecht war, da habe ich angefangen zu kochen.
Aber es ist total lustig. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche.
Nein,
aber bei mir fing es ja genauso an.
Auch mit Backen?
Ja, ich habe wirklich mit meiner besten Freundin Almut auf diesem Wege nochmal herzliche Grüße, sagt man ja auch, kann man auch einen Podcast machen, ne? Nicht nur im Radio. Und da haben wir wirklich fast jeden Tag irgendwelche witzigen Kuchen, gern auch Rotweinkuchen mit schlechtem Rotwein gebacken. Und dann habe ich auch gesagt, jetzt muss ich irgendwie mehr draus machen.
Und geht's?
Es geht noch.
Ja, aber man muss dazu sagen, Conny ist ein bisschen geschwächt, weil die hat die Nahrungszufuhr wie jedes Jahr oder wie immer am Anfang des Jahres stark eingeschränkt. Du fastest?
Ich faste.
Redest du deshalb jetzt schon von Süßspeisen?
Ja, macht auch so unglaublich viel Spaß, wenn man fastet. Das kennt, glaube ich, jeder, der das schon mal gemacht hat, über Essen zu sprechen.
Ja. Hast du sowas schon gemacht, Julia?
Nee. Also nee. So eine Diät auf jeden Fall. Wahrscheinlich war das auch schon Fasten, aber ich habe es nicht Fasten genannt.
Nein, also das ist tatsächlich hier jetzt richtiges Heilfasten, Entgiften. Ich trinke wirklich nur Tee und Wasser und Suppe.
fällt's ja völlig Tag vom 5. Fleisch.
Heute ist aber Bergfest.
Hast du draußen deinen Arzt, der da ein bisschen mit... Das soll man ja nicht...
Zum Bergfest soll ich mir eine große Tasse Tee eigentlich.
Ja, super, aber man muss das schon ein bisschen auch unter Aufsicht machen, das weißt du, ne?
Natürlich. Also ich bin ja tatsächlich geübt, wie du weißt, im Fasten. Und ich habe auch eine ganz tolle Ärztin, die alle ab und zu mal schaut, ob ich das alles richtig mache. Toi, 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 bis jetzt läuft's gut. Meine Stimmung ist gut und ich kann es nur jedem empfehlen.
Und man, du siehst auch fantastisch aus.
Ja, sehr lustig.
Das ist super dann, wenn man nicht isst, einen Genuss- und einen Koch-Podcast zu moderieren. Du hast, glaube ich, auch sehr jung schon in einem Delikatessengeschäft gejobbt.
Ja, das war 14. mein erstes Praktikum. Nee, ja. Noch nicht mal. Das war gar kein offizielles Praktikum. Das war in den Ferien. Da war ich noch ganz normal Schülerin und ich bin immer an diesem Laden vorbeigegangen. Und es sah so lecker aus, alles, was im Fenster lag. Und wir hatten früher eine Wohnung in Belgien. Und unsere Ferien haben wir jedes Mal da verbracht. Und da gibt es ja ganz viele Triteurgeschäfte, ja. Fischgeschäfte.
Kannst du für Conny mal beschreiben, was da Leckeres im Fenster lag?
In Belgien? So da gab es halt wirklich immer so schön angerichtete Teller. Nicht so wie bei uns. Wenn man was für zu Hause geholt hat, dann war das Kartoffelpüree trotzdem mit so einer Sternentülle auf den Teller gespritzt. Und der Hummer, da war zwar der Hummerschwanz drauf, aber trotzdem war auch vorne das Gesicht noch mit drauf und die Leute sind halt dran vorbeigegangen und haben es gekauft. Und in Deutschland gibt es das ja eigentlich nicht so, diese, also sage ich mal, To-Go-Essen in wunderschön, ja, ist eigentlich hier bei uns nicht so verbreitet. Aber dieser eine Laden, der hatte das ähnlich, mit so verschiedenen Salaten in der Theke, man konnte auch Wurst und Käse kaufen. Und wenn man an der Türe vorbeigegangen ist, hat es auch immer so gut gerochen.
Wonach? Conny?
Also es war super schön, euch alle wiederzuhören. Ich schalte mich jetzt in diesem Moment aus.
Nein, komm, wir hören auf. Nein, das ist ja wirklich, das nein, ist wirklich gemein.
Ohne Scherz, es ist nicht schlimm. Also ich träume natürlich, ich liebe Essen, logischerweise, sonst hätte ich ja auch nicht diesen Job gemacht. Aber einfach mal 10 Tage zu sagen, ich esse nichts, ist doch nicht schlimm. Nee. Und es ist wirklich nur der Kopf, der da mit reinspielt.
Also ich würde nur sagen, für mich wäre auch nicht schlimm. Außer in dem Moment, wenn man mit anderen zusammen wäre. Wenn alle essen würden und einer sitzt daneben, das ist halt schon echt hart. Aber wäre ich alleine, dann wäre das für mich auch wäre kein Problem. Wenn man, solange man noch Suppe trinken kann oder so klare Brühe oder so, dann wäre ich auch dabei.
Also ich glaube, für mich wäre das nichts. Ich habe das schon mal, also es gibt ja so dieses Intervallfasten und sowas, klar, wo du halt nur 8 Stunden Nahrung aufnimmst und 16 dann nicht. Oder auch dieses 5:2 Fasten, wo du 2 Tage in der Woche halt extrem kalorienreduziert isst und 5 Tage ganz normal. Das lasse ich mir gerade mal gefallen, aber so ganz nur so auf Flüssigkeiten. Wisst ihr, was ich mache gerade? Ich kasteie mich nämlich auch. Nicht nur.
Ach, erzähl, Hase.
Kein Alkohol.
Oh ja, okay.
Seit
das ist natürlich sehr, ich trinke dafür jeden Abend 2 Flaschen Wein. Nur Flüssigkeit.
Das ist auch, und das ist nämlich auch, was du sagtest, Julia, das ist mit der Gesellschaft von anderen, ist das echt schwierig durchzuhalten. Also ich bin jetzt, wie gesagt, seit Silvester bin ich ganz gut davor, aber es gab schon so einige Tage, wo der gesellschaftliche Druck dann doch hoch war.
Ja, ich finde aber, beim Alkohol gibt es inzwischen halt sehr gute Varianten. Ich trinke total wenig, eigentlich nie, vielleicht mal ein Feierabendbier am Samstag, weil mir das einfach nicht bekommt, mein Bauch tut dann weh. Wein und so kann ich nicht gut vertragen, also trinke ich es halt nicht mehr. Ich habe es 1000 Mal probiert, immer wieder habe ich mir gedacht, nee, diesmal muss doch klappen, aber klappt halt nicht. Und inzwischen, ja, habe ich mich damit abgefunden.
Das ist aber auch witzig, eine Spitzenköchin, die keinen Wein verträgt, oder?
Ich hoffe, dass das irgendwann wieder klappt.
Gab es da schon eine Pressemeldung zu?
Ja, es hat ehrlich gesagt mit Champagner angefangen.
Ah.
Ich bin halt wach geworden nachts und hatte so krasses Herzrasen. Und dann konnte ich halt nicht mehr schlafen und am nächsten Tag ist man halt kaputt.
Julia, das kommt, wenn man den Shampoos mit Energy mischt.
Nee, hab ich nicht. Ja, ist halt schade. Aber was soll ich machen? Das Leben geht weiter.
Definitiv.
Aber es schmeckt dir, ne?
Ja, klar. Mhm.
Du hast ja auch andere Leidenschaften. Du reist ja wahnsinnig gerne. Du hast mit irgendwie Anfang 30 schon zig Länder bereist. Hast sogar für diese Trips deinen Stern aufgegeben. Was war denn das damals? War das so ein erster Burnout oder war das ein Sabbatical oder eine längere Dienstreise oder wie würdest du das bezeichnen?
Nee, gar nicht. Ich war ja 4 Jahre im Schloss und dann habe ich meinen Stern da bekommen, habe ich 3 Jahre dort gearbeitet und dann habe ich mir innerlich gesagt, das kann ja eigentlich jetzt noch nicht alles gewesen sein. Ich war 27 und hatte einfach für mich selber das Gefühl, überhaupt nicht genug gelernt zu haben. Das war meine 3. Stelle. Also ich habe davor nichts gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, nee. Und dann habe ich überlegt, ob ich in ein anderes Restaurant gehe. Ist aber auch komisch, wenn man dann als Sterneköchin wieder zu einem anderen Kollegen in die Küche geht, als Chef de Party oder weil ein Sous-Chef wäre auch schon schwierig gewesen, weil man arbeitet sich ja meistens als Sous-Chef hoch und arbeitet länger mit der Person, um den Koch halt kennenzulernen, um die rechte Hand zu werden. Also wäre eine noch niedrigere Position gewesen. Da habe ich mir gedacht, das ist halt auch seltsam. Hab bis jetzt alleine geschafft. Dann gehe ich den Weg weiter alleine. Und dann habe ich 14 Monate 30 Länder bereist. Und ich habe überall gearbeitet. Also von kleiner Nudelbude in Vietnam über 3 Sterne in Tokio. Ich habe überall gearbeitet. Es war kein Vergnügen. Manchmal war es wirklich hart.
Da musst du gleich noch ein bisschen von erzählen. Ich will erstmal auf eines hinaus. Wir haben uns kurz vor dem Podcast ja auch schon unterhalten, dass wir diese Reiseleidenschaft.
Als ihr meine Pasta gegessen habt.
Richtig. Wir haben nämlich im Gegensatz zu dir einen sehr vollen Magen. Fies, ne? Die beiden hatten gerade ein Fotoshooting und da haben sie natürlich auch mit was tollem Essbaren geshootet. Und Julia und ich durften es essen. Frau Poletto sitzt vor ihrer Tasse Tee.
Stimmt. Ja.
Nein, worauf ich hinaus wollte, ist, wir haben uns kurz vorher auch unterhalten über diese Reisetätigkeiten, die ich auch schon sehr früh in meinem Leben intensiv hatte. Und ich wollte mal nachfragen, ist das für dich auch so, dass die Welt dadurch ein bisschen kleiner geworden ist? Also es gibt ja Leute, für die Entfernungen immer gleich wahnsinnig unüberwindbar sind. Und wenn man wie wir vielleicht ein bisschen rumgekommen sind, dann sind Entfernungen spielen einfach nicht mehr so eine große Rolle. Ist das bei dir auch so?
Ja, ich glaube schon. Aber trotzdem hat man noch das Gefühl, dass Sachen weit weg sind. Aber man kann halt, wenn man möchte, kann man dahin.
Das stimmt. Und es gibt noch was Zweites, was ich an mir beobachtet habe. Ich fühle mich an Flughäfen sehr wohl
ich
und
auch.
Geborgen. Ist das nicht ein Witz?
Die Leute lachen immer über mich. Dass ich finde, in dem Moment, wenn ich in den Flughafen komme, dann ist es für mich schon so dieses Urlaub schaltet sich ein.
Ja, krass,
oder? Aber manchmal fliegt man halt irgendwo zur Arbeit. Ja. Nicht so weit weg, aber allgemein, ich finde Flughäfen finde ich echt gut.
Du fliegst ja auch so viel, Conny. Ist das bei dir?
Ja, ich fliege ja nicht mehr so viel, aber ich weiß das noch aus den Zeiten, als ich in Shanghai noch das Restaurant hatte. Und für mich war das wirklich auch genau so. Ich fand das super. Ich habe abgeschaltet, habe mir irgendwelche 1-2 Magazine gekauft und dann setzt du dich in den Flieger. Du kannst viele Leute gucken, kannst ein bisschen shoppen.
Genau, ist so spannend.
Du kannst irgendwo was Kleines essen, trinken. Also ich finde auch, das ist für mich ist das so, Tür geht auf, Flughafen und dann fahre ich schon runter.
Ja, ich meine, ich verstehe natürlich auch Leute, die das nicht oft machen, die können schon 2 Tage vorher nicht schlafen, weil sie denken, sie verlaufen sich und wissen nicht wohin und sind dann auch unter Zeitdruck, müssen ja irgendwie rechtzeitig am Gate sein. Aber für mich sind Flughäfen pure Entspannung.
Ich finde es auch. Also kann ich teilen, aber wir sind, glaube ich, selten. Also viele Leute denken auch, wir sind irgendwie neben der Spur.
Ja. Wo fühlst du dich generell wohl? Fühlst du dich an einem festen Ort wohl in Köln oder fühlst du dich wohler, wenn du unterwegs bist?
Ah, ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Natürlich mag ich jede Reise, jedes andere Land, weil es immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Immer wieder neue Menschen, neue Bekanntschaften, neue Landschaft. Aber natürlich mag man auch zu Hause, weil Familie und Freunde da sind. Das ist was anderes. Aber ich bin auf jeden Fall jemand, der könnte jetzt seinen Koffer packen und morgen irgendwo anders anfangen.
Was würdest du sagen, wenn du rückblickst auf deine Reisen, welcher Ort oder welche Region hatte den größten Einfluss auf deine Arbeit in der Küche heute?
Ach, schwierig, das kann man auch nicht so beantworten. Die Leute fragen immer, wo hat es am besten gefallen? Dafür gibt es 3 Kategorien. Kulinarisch, menschlich und Landschaft. Aber was jetzt den größten Einfluss auf die Küche hat, ist schwer zu beschreiben. Für mich zum Beispiel die Landschaft und die Menschen im Oman, das war einfach toll. Das war so ruhig, so wunderschön. Diese kristallklaren, blauen Wadis inmitten von den Bergen, die unendliche Freiheit in der Wüste, so gebildete, offenherzige Menschen. Also ich fand es wirklich super. Kulinarisch als Neuentdeckung würde ich sagen Korea und Indien, weil Korea so gesundes Essen hatte. Schärfe, Säure, Fermentation, endlich gesundes Gemüse. Es gibt natürlich Gemüse in allen asiatischen Ländern, aber ob das halt immer so gesund zubereitet ist wie bei uns zu Hause der Salat oder Spinat zu den Fischstäbchen, ist halt was anderes.
Wenn es halt frisch aus der Fritteuse kommt.
Ja, das war halt, manchmal war ich schon so ein bisschen traurig und hätte mir gewünscht, einfach mal was Gesundes zu essen. Aber andere Kulturen, andere Stile. Und in Korea war es so, dass man das Barbecue gar nicht mehr gebraucht hätte, weil diese ganzen verschiedenen Kimchis auf dem Tisch für mich vollkommen ausgereicht hätten. Und Indien natürlich wegen dieser absoluten Gewürzvielfalt. Ich liebe Gewürze. Und wenn man auf seiner Handfläche so einen Sternanis hat, der fast so groß ist wie das Innenleben der Handfläche, ist das Wahnsinn. Der Geruch. Kardamomkapseln, knallgrün, prall gefüllt, nicht vertrocknet. Ja, sowas, das bleibt halt in Erinnerung.
Deswegen hast du ja auch deine eigene Gewürzlinie, ne? Genau. Um mal ein bisschen Werbung zu machen. Ja. Also, wenn ihr euch für die Gewürze von Julia interessiert, googelt mal ein bisschen. Du bist natürlich, Conny, in erster Linie von Italien beeinflusst, aber sonst so andere Ecken, gefallen dir die auch?
Klar, das meine Liebe zu Italien, aber ich muss auch sagen, auch diese vielen Jahre in Shanghai, ich liebe die asiatische Küche. Also das ist ja, italienisch kannst du jeden Tag essen und manchmal finde ich ja auch, dass es gewisse Parallelen gibt zwischen zum Beispiel der japanischen Küche und der italienischen. Also es ist immer das Produkt, was im Vordergrund ist, es ist immer pur, es ist immer ohne Schnickschnack und es hat trotzdem immer eine Geschmacksexplosion, ohne dass ich zu viel mache. Auch wenn ich auf der anderen Seite genauso wie Julia auch Gewürze natürlich liebe. Und ich finde es einfach toll, neue Länder kennenzulernen, zu probieren und auch darüber nachzudenken, wie man da so ein Crossover in seine eigene Küche bekommt. Und das ist einfach das, was es ausmacht. Und das finde ich auch das Besondere an unserem Beruf. Du lernst einfach nie aus. Ich würde immer von mir sagen, ich kann nicht asiatisch kochen. Ja, obwohl ich in Shanghai viele Jahre verbracht habe oder viele Monate sind es vielleicht. Das ist einfach eine ganz andere Welt. Aber du guckst dir einfach das ab, was dir besonders gut gefällt und möchtest das irgendwie rausbekommen. Wie kriegt ihr das jetzt so hin?
Das Tolle bei dir und deinen Restaurants oder beziehungsweise deinem Restaurant und deiner Bar, ist ja, du hast ein ganz multikulturelles Team auch. Du hast natürlich auch selber durch deine Weltreisen von allem so ein bisschen Ahnung, aber dein Team bringt sich mit Rezepten aus deren Heimat extrem gut ein, oder?
Ja, also tatsächlich sind wir jetzt gerade 9 Nationalitäten. Wir waren zeitweise schon mal mehr, aber wie es halt so ist, der eine zieht weiter, der andere hat sich doch zu einer anderen Ausbildung entschlossen und so kommen und gehen natürlich die Leute. Aber wenn man so aufzählt, was für Nationalitäten alle mal bei uns waren, ist schon verrückt. Auch so Nationalitäten, die jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat. Hm. Zum Beispiel Georgien ist jetzt nicht in jedem Betrieb dabei. Hm. Wir hatten einen Jungen aus Syrien, Georgien, wir hatten Marokko, wir haben Tunesien. Wir haben natürlich Türkei, Italien, wir haben Ungarn, wir haben Holland. Wir haben Peru gehabt. Dann haben wir jetzt Malaysia. Und also schon, das ist schon nett, wenn man so viele verschiedene Kulturen auch hat und jeder so ein bisschen seinen Geschmack mit reinbringt.
Und dementsprechend können die Leute, wenn sie dich und deine Küche kennenlernen wollen, bei dir im Restaurant eine Art kulinarische Weltreise machen. Genau. Es gibt Gänge aus allen möglichen Ecken der Welt und man kann das auch in Buchform machen. Hast auch ein Buch rausgebracht, Meine Weltreise in Rezepten. Also welche Gäste kommen zu dir? Sind das wirklich Leute, die Neues erfahren wollen oder sind es halt auch Globetrotter, die es genießen, aus den verschiedenen Ecken der Welt bei dir verköstigt zu werden?
Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Es kommen Leute, die haben alle diese Länder bereist und die denken sich, oh ja, schön, konnten wir nochmal drüber reden, was wir alles schon so erlebt haben. Es gibt Leute, die haben noch kein einziges Land von diesem Menü bereist und sagen, oh, das ist schon mal interessant zu sehen, was es so für unterschiedliche Geschmäcker gibt. Es gibt Leute, die gehen jede Woche in ein Sterne-Restaurant und sagen, ja, hier esse ich asiatisch, da esse ich regional, da esse ich vielleicht produktbasiert und hier essen wir halt eine kleine Weltreise. Es ist vielseitig. Ich glaube, bei uns kommen also im Vergleich auch zu den anderen Ländern, in den anderen Restaurants, wo ich vorher gearbeitet habe, haben wir sehr viele junge Gäste. Was mich natürlich besonders glücklich macht, dass halt jüngere Leute, sag ich mal, schon viel Geld dafür ausgeben, so ein Erlebnis zu haben. Und viele von denen haben natürlich diese Länder auch bereist. Wenn man jetzt mal Vietnam und Thailand,
oder sie kommen Indien, von dort, weil Köln ist ja auch eine Multikulti-Ecke.
Ja, das
ne?
stimmt. Tatsächlich hatten wir mal eine Vietnamesin und wir haben zum Apero oder zum Amis hatten wir Sommerrollen. Das war wirklich lustig. Oder Kimchi, auch Koreaner.
Warum? Meinte, weil sie gesagt hat...
Oh ja, so schön, so schön.
Ach so, okay. Na, andererseits, da hast du ja auch Kundschaft, die echt Ahnung dann hat, ne? Von ja. der Art des Essens.
Aber da, zum Beispiel hier, wenn man im koreanischen Restaurant ist, da ist es halt auch nicht so wie in Korea. Genauso wie beim Chinesen nicht so ist wie in echten China. China ist auch riesig, man kann das auch gar nicht vergleichen. Es gibt so viele verschiedene Regionen, so viel verschiedenes Essen. Wie soll hier ein Chinatown-Restaurant das halt alles umsetzen? Mhm.
Ja, da muss man schon in Läden wie eure kommen. Du, weil du so weit gereist bist, die Erfahrung hast. Und bei Conny ist natürlich klar, da schmeckt es auch so, als wenn die Nonna hinterm Tresen steht.
Ja, wenn ich also irgendwann mal als Pasta Granny durchgehe, dann weiß ich auch Bescheid.
Das ist ein neuer Name, die Pasta Granny. Schön, darf ich dich häufiger so nennen?
Ja, da kannst du noch 10 Jahre warten.
Wir haben über dein Team gesprochen. Was ist denn die wichtigste Eigenschaft, die man haben muss, um sich für dein Team zu qualifizieren?
Man braucht einfach Spaß, man braucht Ehrgeiz, man muss das lieben, was man tut. Und da muss man sagen, dass sich das in der letzten Zeit schon sehr verändert hat. Es gibt immer diese guten, also es gibt gute Leute. Wir haben echt ein riesiges Team. Wir sind in den 2 Restaurants über 20 Gäste zusammen. Also das ist ja 20 Mitarbeiter, das ist ja schon sehr viel. Aber trotzdem hat sich so die allgemeine Situation in Deutschland in allen Betrieben verändert. Ich wollte überall dabei sein, egal ob ich viel mehr Stunden mache, ob ich viel mehr arbeiten muss. Heute lieben die Leute schon ihre Freizeit. Aber allgemein muss man halt schon einen Willen haben, mitzumachen, mitzudenken, mit kreativ zu sein, so ein Teil des Teams zu sein. Und es wird immer schwieriger, solche Leute zu finden, die dazugehören wollen, die alles geben, um dabei zu sein.
Aber ich glaube auch, dass du so eine Chefin bist, die einen mitziehen kann bei sowas, oder? Mit deiner Begeisterung und natürlich auch ein bisschen mit deinem Ehrgeiz.
Ne? Ich gebe mir die größte Mühe.
Wenn du in deinen Läden bist in Köln und so abends geht so die letzte Bestellung raus, wann war es für dich ein guter Tag? Also was ist dein Maßstab? Mal abgesehen davon, dass du die Gäste glücklich gemacht hast.
Also allgemein war es ein guter Tag, wenn wir alles schnell und perfekt rausgebracht haben. Aber das kann man halt nie so steuern. Mal hat man Glück, am Anfang kommen die Gäste zusammen, dann schickt man zusammen, dann sagt einer, nee, der möchte jetzt eine längere Pause. Dann geht's rucki-zucki, 2-mal eine 10er-Runde im Restaurant, zwischendurch ein paar Mal von der Messebar, Hauptgänge. Manchmal kommen aber alle Gäste unterschiedlich, man kann die Leute nicht warten lassen, dann macht man 2 und nochmal 2, dann macht man vielleicht nächste Runde 4, dann sind die alle zeitlich versetzt, dann reißt das halt das Menü auseinander, dann gibt es in der Messebon keinen schönen Bon, wo die Gäste einfach das Gleiche essen, sondern jeder halt was Unterschiedliches und in unterschiedlichen Sachen sind dann auch noch ein paar Allergien versteckt, wo man sich halt wirklich konzentrieren muss, alles richtig zu machen, damit da nichts schief läuft und man seine Gäste gefährdet. Also allgemein bin ich froh, wenn wir alles relativ zeitnah, also zeitig auch rausbekommen, weil die Gäste natürlich auch nicht warten sollen.
Also das heißt aber, dass ihr eine Küche habt, aus der ihr einmal Restaurant als auch Bar schickt.
Mhm. Genau.
Aber das ist schon hart.
Und wir haben im Restaurant max 22 Plätze, kommen nur 2er-Tische, dann passt es nicht, dann ist maximal 18 oder 20. Und in der Messebar können wir bis zu 30 Gäste. Also im Durchschnitt haben wir schon abends knapp 50 Gäste. Mhm. Und 50 Hauptgänge, es ist auf jeden Fall alle. Mhm. Die Messebar hat so eine kleine Ecke, wo wir die ganzen Messe vorbereiten und dann die Platten machen. Da ist einer für zuständig, der macht halt die Vorspeisen. Aber Suppe und Hauptgang schicken wir vom normalen großen Pass mit. Und da muss man halt auch zwischendurch gucken. Machen wir erstmal das. Aber es geht nicht anders. Wir müssen ja auch überleben. Die Produkte sind wahnsinnig teuer geworden. Also der Fisch, den ich kaufe, der hat mal jetzt, weiß ich nicht, Ende November 34 Euro gekostet, das Kilo. Und jetzt kostet es einfach 64, wo man sich denkt, boah, das kann man halt nicht mehr leisten. Natürlich auch Gemüse. Da kommt immer wieder irgendeine Krise, wo man sagt, ja, das ist jetzt so teuer, das kann man sich auch nicht mehr leisten. Sag mal, die Metro-Bestellung, wo wir Tomatenmark, Salz, Pfeffer und Mehl und Zucker kaufen, ist innerhalb von 2 Jahren, seit wir angefangen, um 100% gestiegen. Also vorher war das immer so knapp 500 Euro. Bestelle ich noch eine Kiste Persil, damit ich keine Anfahrtskosten zahlen muss. Und jetzt muss man sich darüber keine Gedanken mehr machen. Hat man das Gleiche bestellt, ist locker bei 1000 Euro.
Finde ich sowieso faszinierend. Also wir hatten ja jetzt ja auch 2 Wochen geschlossen und dann gehst du natürlich auch selber mal einkaufen, was mir übrigens auch Spaß bringt. Aber weißt du, wie schnell das ist, dass du irgendwie für 2 Leute irgendwas Kleines für abends einkaufst und 50 Euro ausgibst?
Ja, ich weiß das, weil ich habe kein Restaurant.
Ich finde es wirklich verrückt und ich weiß auch nicht, also das wird dieses Jahr ein ganz, ganz hartes Jahr, glaube ich, für die Gastro. Und da wird es auch noch ein großes Stern geben, das schon angefangen hat.
Wurde auch ja schon das, bei der Mehrwertsteuererhöhung auch angekündigt. Klar.
Absolut. Also das ist schon Und vor allen Dingen muss man ja auch diesen Kreislauf sehen. Also wir, die Gastronomen, die teure einkaufen, Personalkosten, die gerechterweise auch sich erhöhen, ohne Frage. Aber natürlich auch die Gäste, die ja selber die Herausforderungen haben und die dann vielleicht auch mal sagen, du, vielleicht komm heute Abend doch mal selber, musst ja irgendwie nicht zweimal die Woche essen gehen. Na, das ist schon ein Thema und das wird eben auch viele Gäste beschäftigen.
Wir waren bei der Frage, wann es für dich ein guter Tag war, Julia. Das hast du gerade gesagt. Klar, wenn du alles überhaupt einigermaßen gewuppt bekommst und das alles on time und die Gäste natürlich auch glücklich sind. Conny, woran erkennst du denn einen richtigen Scheißtag?
Also ein Scheißtag fängt eigentlich schon damit an, dass zum Beispiel irgendwie in der Reservierung nicht angekommen ist, Restaurant eigentlich ausgebucht und plötzlich stehen zwei Leute vor der Tür, die vor zwei Monaten reserviert haben. Dann musst du schon anfangen zu zaubern. Dann gibt es natürlich die Herausforderung, dass die Lieferanten irgendwie nicht pünktlich kommen oder heute kriegst du ja fast kaum noch Lieferungen am Samstag, aber dass du irgendwie weißt, du hast zum Beispiel eine kleine Extra-Veranstaltung und dann ist der Fisch nicht so, wie du ihn haben möchtest, dann musst du wieder umdenken. Also das ist so das, was schwierig ist. Und am schlimmsten finde ich eigentlich, wenn meine Leute schlechte Laune haben. Und da bin ich genau bei Julia. Also ich finde, das Schönste ist einfach, dass wir haben den schönsten Beruf der Welt, der unglaublich viel Spaß macht. Ja, der ist auch hart. Das sind auch oder können auch mal viele Stunden sein. Aber ich kann mich einfach jeden Morgen wieder begeistern, wenn ich sehe, dass schöne Ware kommen, dass wir jetzt eine neue Karte, wir machen jetzt wieder auf nach zwei Wochen Ferien. Und du dir einfach schöne Dinge überlegt hast, anfängst zu probieren, die Ware dazu passt, dann ist es doch eigentlich das Köchinnenherz schon, schlägt ein bisschen schneller.
Und so kreativ halt. Wenn ein Gericht einfach nicht mehr passt, dann mach mal einfach was anderes. Das ist halt schon, schon was Besonderes. Und man kann auf der ganzen Welt arbeiten, egal in welche Küche man kommt immer nach Hause. Es ist immer ein harter Tag und zum Schluss sitzen die Leute zusammen, trinken noch ihr Feierabendgetränk und sprechen alle die gleiche Sprache.
Das stimmt. Ich will aber trotzdem auch nochmal an deine Triggerpunkte ran. Also ich habe dich in der Doku gesehen, da hast du dich tierisch drüber aufgeregt, wenn Leute natürlich nicht kommen. Und das ist auch nachvollziehbar, ne? Wenn ich in einem Restaurant 22 Plätze habe und da ist eine Reservierung für 8 Personen und dann sind die 8 Personen einfach nicht da, dann ist das ein extrem schwerer wirtschaftlicher Schaden und da bist du dir auch nicht so schade, selber anzurufen und die zur Strecke zu machen. Dann, oder?
Das sollte ich machen. Das war halt auch noch ganz am Anfang. Da hatten wir, glaube ich, ein halbes Jahr geöffnet. Ja, das war ein halbes Jahr. 8 Personen, das ist übertrieben gesagt die Hälfte des Restaurants. Und dann sagt die auch noch, und dann haben wir halt ihr eine Rechnung geschickt und dann hat die angerufen, dann meinte die, ja, so viel Geld hat die nicht. Also allgemein muss man halt, ich wäre der Erste.
Ist das besser geworden?
Ja, das ist auf jeden Fall besser geworden, aber wir rufen auch jeden Tag alle Gäste nochmal vorher an. Das heißt, ein Mitarbeiter kommt eine Stunde früher, um alle Gäste anzurufen.
Also wir werden jetzt wirklich auch konsequent bei Reservierung, auch Kreditkarte anfordern und dann gibt es auch eine No-Show-Gebühr.
Das Problem ist halt, wenn du das machst, dann ist das okay. Du hast das Restaurant schon seit vielen Jahren, du bist bekannt, die Leute wissen, dass so viele Leute als Gäste zu dir kommen möchten. Wenn die da hinkommen wollen, dann geben die ihre Kreditkarte an, weil die möchten auf jeden Fall zu Cornelia Poletto. Aber bei uns war das Restaurant neu. Hätte ich halt gesagt, ich möchte eine Kreditkarte von Anfang an haben, was die einzige Lösung ist, dieses Problem in den Griff zu bekommen, dann hätten viele Leute wahrscheinlich gar nicht erst gebucht. Und das musste ich halt auch erstmal verstehen, weil natürlich will ich meinen Willen durchsetzen, will die Kreditkarte von den Leuten, die nicht kommen, bestrafen. Aber wenn man dann halt wirklich darüber nachdenkt, wie viele Leute hätten erst gar nicht gebucht, wenn die ihre Kreditkarte hätten angeben müssen.
Ja, okay.
Und dieser Verlust ist dann viel, viel größer, als dieser Vierertisch am Freitagabend, der natürlich super wehtut. Leute haben halt auch keine Vorstellung. An einem Freitagabend warten wir im Moment 2-3 Monate auf einen Platz. So, dann haben wir 20 Gäste, ein Vierertisch. Ein Vierertisch, der nicht kommt. Auf unserer Warteliste standen nochmal 20 Leute, die gerne diesen Platz gehabt hätten. So, und dann kommt ja auch der echte Verlust. Im Moment haben wir Hummer, der Hummer ist dafür vorgegart. Der Fisch, der liegt draußen, damit der nicht steinkalt auf den Grill draufkommt. Sag mal, die Gemüsetürmchen sind gewebt, die Mante sind gerade gefaltet, die Schokokugeln sind gegossen, die Sphären sind überzogen. Diese Sachen kann ich wirklich morgen nicht mehr wieder benutzen. Ich kann ja nicht das Fleisch, was ich am Nachmittag rausgelegt habe, damit es schon mal temperiert, dann wieder kalt stellen und am nächsten Tag wieder rauslegen. Das geht halt wirklich nicht. Ja, natürlich, ich kann es noch zum Perso-Essen essen oder mir selber braten. Aber für Gäste, die diesen Menüpreis bezahlen, kann ich es nicht mehr benutzen. Das heißt, ich habe diese Ware wirklich verloren. Das heißt,
ich glaube, die meisten Leute
denken nicht darüber nach.
Nee, die wissen das einfach nicht. Nee, und das allein nicht. Deshalb, wir haben jetzt zwar
aber so. Aber wenn wir jetzt mal dahin gehen, dass du ja zum Beispiel auch so viel auf der Welt unterwegs war. Es ist ja, ich war jetzt gerade ein paar Tage Skifahren, als ich noch gegessen habe. Kleiner Scherz. Aber in der Schweiz ist zum Beispiel keine Reservierung, ob Sternerestaurant oder nicht Sternerestaurant, ohne Kreditkarte möglich. Und dann werden auch sofort 50 oder 100 Franken in Rechnung gestellt oder abgebucht. Also manchmal muss man einfach vielleicht auch ein bisschen die Gäste erziehen und ihnen sagen, wisst ihr eigentlich, was das für ein Verlust ist.
Ich glaube, es ist kein, also ich würde erstmal grundsätzlich nicht bösen Willen unterstellen, sondern es ist wirklich, die Leute machen sich keine Gedanken, dass da so viel Vorbereitung hintersteckt und dass im Grunde genommen das dann verbranntes Material ist, was ihr nicht wieder einsetzen könnt, sondern die denken sich, naja, wieso, die kochen ja sowieso frisch, dann könnt ihr das halt auch morgen kochen oder so. Und deswegen will ich erstmal niemandem die Absicht unterstellen. Deswegen reden wir darüber, auch wenn wir jetzt ein bisschen vielleicht Bad Vibes hier bei diesem Gespräch haben. Aber es ist ja mal wichtig, dass die Leute das kapieren und nicht einfach dann so kurzfristig absagen. Deswegen versuchen wir uns jetzt vibe-mäßig mal wieder so ein bisschen in die andere Richtung zu entwickeln. Wenn du eine anstrengende Zeit hattest bei dir in den Läden, wie kommst du wieder runter? Was ist das Beste?
Eigentlich gehe ich zum Sport.
Ja.
Und ich gehe auch gerne laufen. Aber dieser Kloß in meinem Hals, der will einfach nicht weggehen. Einmal krank gewesen, nicht mehr gesund geworden. Also ich hoffe, dass das halt jetzt einfach sich mal auflöst, dass ich wieder zum Sport gehen kann.
Aber du könntest doch zum Beispiel, das habt ihr ja gemeinsam, Reiten ist doch durchaus auch mit Kloß im Hals möglich. Du hast auch die große Leidenschaft Pferde, wie Conny auch.
Ja, finde ich wirklich gut, aber habe ich jetzt keinen regelmäßiges Ziel. Ich gehe ab und zu mal mit einer Freundin, aber das war vielleicht letztes Jahr zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr. Muss man halt auch immer.
Hast du eigentlich auch so regelmäßige Reitfreundinnen, Conny, mit denen du irgendwie unterwegs bist?
Ich habe meine Tochter zur Reitfreundin gemacht, ja. Aber bei mir ist es, also der Reitsport wird ja auch oft unterschätzt. Der ist sehr zeitintensiv und der ist übrigens auch sehr, sehr anstrengend. Also auch wenn du gesundheitlich nicht so ganz fit bist, außer du juckelst jetzt irgendwie ein bisschen im Gelände rum. Aber wenn du es ein bisschen sportlicher machst, ist das echt ein wahnsinnig anstrengender Sport. Und der macht auch echt fiesen Muskel. Muskelkater.
Ich vermisse es. Ich habe einfach nur ein bisschen Angst vor der Verpflichtung zu sagen, okay, jeden Sonntag gehe ich jetzt zu meiner Reitbeteiligung, weil ich weiß, dass ich es nicht leisten kann. Dann bräuchte man eine Reitbeteiligung für einmal im Monat. Das ist ja auch schon wieder schwierig.
Ja, es ist dann nicht mehr so eine richtige Reitbeteiligung.
Also muss man gucken, aber allgemein würde ich es gerne wieder in Angriff nehmen.
Warst du denn früher auch so ein richtiges Pferdemädchen?
Ja, richtig.
Wir hatten ganz viele in der Klasse bei uns.
Total.
Auch. Ja?
Also ich bin 5-mal die Woche in den Stall gegangen.
Krass. Ich habe auch auf YouTube ein Video geschaut, in dem du dich über Sternzeichen unterhältst. Ja. Glaubst du an sowas?
Ja, schon. Also ich glaube, mein Sternzeichen passt 1000%ig zu mir.
Du bist Widder.
Ja. Ich bin stur und ich setze alles durch, was ich irgendwie will, mit meiner eigenen Kraft.
Was bist du eigentlich, Conny?
Ich bin Löwe. Ich bin Löwe. Auch als Aszendent.
Ihr habt da beide so Ahnung von.
Echt? Ich finde das.
Beschäftigst du dich auch mit sowas?
Nicht beschäftigen, aber ich finde es total spannend.
Wenn man das Horoskop morgens liest, dann denkt man sich, oh cool, was kommt heute auf mich zu?
Also ich bin gar nicht so, also Horoskope weiß ich ja, die werden ja irgendwie einfach
hatte,
so
von. Hatte ich neulich mal, ich war ja früher, ich habe beim Hörfunk volontiert. Und weißt du, was unsere ersten Jobs waren für die neuen Volontäre, Julia?
Horoskope schreiben.
Ausdenken, genau.
Aber ich weiß nicht, wie das immer so gut passt.
Wir haben sie möglichst allgemein geschrieben. Passt fast auf jeden.
Passt auch fast. Aber trotzdem, also die Astrologie und die Sternzeichen, das finde ich schon eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und ich sage jetzt mal, meine Charaktereigenschaften passen schon auch sehr gut zu einem Löwen.
Der wie ist?
Ich bin auch halt...
Stark.
Ein Löwe. Ne?
Also der König des Dschungels sozusagen.
Die Königin des Dschungels.
Natürlich, Entschuldigung,
die Königin. Du hast es doch verstanden.
Es hört sich immer schön an, wenn du es selber sagst. Du bist, das habe ich auch gelernt, weil ich mich mit dir online beschäftigt habe, fleißig, diszipliniert und ehrgeizig. Ordne mal die drei Eigenschaften in der für dich absteigenden Wichtigkeit. Also was ist das Wichtigste von dem für dich?
Ehrgeizig.
Ja? Okay.
Ehrgeizig, dann
fleißig und diszipliniert.
Dann fleißig und dann diszipliniert.
Ah, okay. Und Ehrgeiz, also es gibt ja immer so, es gibt ja gesunden Ehrgeiz und es gibt halt Ehrgeiz, wo man auch so ein bisschen übers Ziel hinaus schießt und auch sich selber möglicherweise dadurch behindert. Hast du das schon mal festgestellt?
Nee, ich würde sagen, dann ist gesunder Ehrgeiz. Ja? Also ich bin ganz pragmatisch. Wenn ich mir ein Restaurant wünsche, dann werde ich alles dafür machen, dass ich dieses Ziel irgendwann mal erreiche. Hm. Wenn ich dafür Geld brauche, dann muss ich gucken, wie ich viel Geld verdienen muss. Muss ich 5 Sprachen lernen, dann muss ich halt diese 5 Sprachen lernen. Weiß ich nicht. Also das sind einfache Wege. Für mich ist das so, ohne Ziel kein Weg.
Hm. Eines der Ziele ist Stern zurück. Und
das ist ja schon erledigt, haben wir abgearbeitet.
Ja, und möglichst noch einen zweiten dazu.
Ja, das ist jetzt so auf der Wunschliste.
Wie weit sind wir?
Läuft, würde ich sagen. Also meine Oma hat mal mit mir ein Interview gemacht, das war damals bei Deutsche Welle. Und da hat sie gesagt, sie wünscht sich, dass ich mein Ziel mit 2 Sternen erreichen kann, weil sie weiß, dass ich ein sehr ehrgeiziger Mensch bin und was ich mir in den Kopf setze, dass ich das auch irgendwie hinbekomme. Und inzwischen wäre es vielleicht gar nicht mehr so wichtig für mich, weil allgemein zählt halt schon, dass man einen wirtschaftlichen Betrieb hat, dass man glücklich ist, dass man zufriedene Gäste hat, dass die Gäste regelmäßig wiederkommen. Wer weiß, ob das mit 2 Sternen immer noch so wäre. Lieber 1 Stern und alle sind zufrieden und glücklich und man hat halt Möglichkeiten und man lebt noch. Aber irgendwie habe ich es schon im Hinterkopf für sie.
Also ich drücke alle meine Daumen. Die Oma hast du ja schon ein paar Mal erwähnt, scheint eine wichtige Person in deinem Leben zu sein. Von der hast du wahrscheinlich auch so diese Reisebegeisterung, denn die hatte ein Reisebüro. Ja, war das richtig?
Ja? Oma und Opa hatten ein Reisebüro.
Wie großartig.
Mit Busreisen, also mein Opa hatte einen großen Reisebus. Das war ein toller Bus. So einer, wie auch die Backstreet Boys hatten.
Oh, cool.
Also ein richtig schöner Bus. Und ich durfte halt als Kind immer mitfahren. Und da habe ich schon gelernt, dass, wenn man arbeitet, davon auch profitieren kann, und habe dann im Bus immer Getränke verkauft, und das waren halt überwiegend doch ältere Leute und die waren immer sehr großzügig mit dem Trinkgeld, und umso mehr Getränke ich verkauft habe, umso mehr Trinkgeld ist natürlich auch für mich übergeblieben. Und wir waren immer in tollen Hotels und immer tolle Sachen auch gegessen und halt viel besichtigt, also da hatte ich schon wirklich sehr großes Glück, dass ich Oma und Opa hatte. Mhm.
Ich finde Reisen eh toll, haben wir uns gerade ja auch schon vorher drüber unterhalten. Ich würde meine ganze Kohle in Reise stecken. Ich brauche kein großes Haus, ich brauche kein tolles Auto. Dir geht es wahrscheinlich ähnlich. Wo sind nochmal so Ziele, wo du sagst, das will ich unbedingt nochmal sehen?
Also ich möchte auf jeden Fall zum Taj Mahal. Ich möchte zu den Ausgrabungen von Petra, also die schönen Gemälde in den Wänden in Jordanien. Das ist, glaube ich, auch umsetzbar. Schwierig wird es dann mit Libanon und dem Iran.
Die Mosaike, nicht das beste Pflaster gerade.
Ja, die Mosaike und, sag mal, die Gewürze, die Küche, die tollen architektonischen Bauwerke, das würde ich echt gerne sehen. Aber die politische Lage ist natürlich nicht gerade freundlich für uns. Also muss das wohl ein bisschen warten.
Ja. Gibt es für dich so Sehnsuchtsziele, Conny?
Also für mich ist wirklich ganz oben auf der Liste Japan. Diesen Traum wollte ich mir schon einmal erfüllen, 2011, und dann kam die große Wolke, Fukushima war es, und dann hat das nicht geklappt, das fiel dann auch zusammen mit Eröffnung meines Restaurants, aber Japan wäre tatsächlich noch so ein Traum. Und ich habe dieses Jahr zum Weihnachten eine Reise nach Thailand geschenkt bekommen, da freue ich mich auch schon sehr.
Ja. Toll, die Ecke, muss ich auch sagen, habe ich auch gar nicht, noch nicht so auf der Pfanne bei mir gehabt. Aber
also ich freue mich riesig auf den Wusel in Bangkok und freue mich dann aber auch wieder ein bisschen runterzufahren und Richtung Phuket zu gehen.
Ja. Bist du da immer mit diesem kulinarischen Radar unterwegs oder kannst du das auch mal komplett ausblenden?
Nee, kannst du nicht ausblenden. Nein.
Das hätte mich jetzt echt gewundert.
Nein, also das geht einfach gar nicht. Ich freue mich so sehr darauf, irgendwie vom einfachsten Streetfood bis zum Sternerestaurant mich da durchzufuttern. Und großartig.
Allgemein, wenn du in den Urlaub gehst, dann checkst du schon vorher, welche Restaurants und was es da gibt.
Ja, klar.
Ja. Machst du das auch?
Ja, ja, klar. Aber Yunus, also mein Partner, der sagt dann, ja, lass doch mal auf dich zugucken kommen und du weißt ja noch nicht, was es gibt und wir können ja mal gucken, du machst daraus immer so eine riesige Aktion, wir können uns doch einfach mal treiben lassen. Nee, so, nee, da muss man vorher schon alles checken, damit man auch nicht enttäuscht wird, weil manchmal hat man dann so ein wunderschönes Restaurant, dann geht man rein und dann denkt man sich so, oh nee, das war nix.
Ist der so ein bisschen dein Gegenpol,
der ja, Yunus? Der ist ruhig.
In allem, ne?
Ja, der ist ruhig, der kümmert sich um allen Papierkram.
Das ist doch toll.
Ja.
Ist doch super, wenn man so jemanden hat. Zwei solche Speedy Gonzalese.
Wird schwierig werden. Wird
wahrscheinlich schwierig, oder? Wie ist das bei dir und Rüdiger eigentlich? Der ist doch eigentlich aber ähnlich wie du, oder?
Der hat schon, der ist ja auch Löwe, ne? Deswegen gibt es da schon einige Parallelen, aber der ist auch ein ganz, ganz großer Unterstützer und sieht auch immer, weil ich bin ja auch so verrückt, ich habe auch sehr viele Ideen, die ich auch möglichst schnell umsetzen möchte. Also mein Küchenchef hat vorhin zu mir gesagt, das ist wieder so ein typischer Poletto, dass ich mal eben kurz in 2 Wochen meine komplette Küche neu gestaltet habe und den Herd rausgerissen und neuen rein und jetzt sind alle im Stress mit Vorbereitung und ich liebe das einfach. Ich brauche auch immer wieder neue Ziele, die ich auch erreichen möchte und das macht mich glücklich. Und da ist Rüdiger, sieht dann manchmal, dass ich auch so kleine Defizite habe und dann unterstützt er mich da sehr schön. Und das ist natürlich toll, so jemanden an seiner Seite zu haben.
Mhm. Muss sich Yunus manchmal bremsen? Und wenn ja, hat er damit Erfolg?
Nein. Ja, zum Beispiel, sagen wir mal, Gourmetfeste. Gourmetfeste ist ja eigentlich, also ich mag es total gerne, irgendwo hinzugehen, zu kochen. Aber man muss halt auch irgendwie so ein bisschen die Relation sehen. Sag mal, 400 Portionen, wer macht das? Mach ich und das Team oder das Team und ich nach der Arbeit, während der Arbeit. So, dann dahin fahren, Auto leihen, das ganze Zeugs mit hinnehmen. So, und zum Schluss sind wir alle kaputt und kommen dienstags wieder zur Arbeit. Und die Leute, sag ich mal, muss man ja auch bezahlen dafür, dass die dann am Sonntag oder am Montag an ihrem freien Tag nochmal gearbeitet haben. Früher sind die einfach so mitgefahren. Also ich bin immer überall so mitgefahren. Mein Chef hat mich nie irgendwo bezahlt. Aber jetzt muss man das machen.
Ja.
Es ist halt jetzt, frage ich, wer möchte mit? Ja, also musst du und du mit. So, und dann ist es halt schon schwierig. Dann sagt ihr, das ist so viel Stress. Das ist ein absolutes Minusgeschäft. Das geht halt nicht. Der versucht halt mich, und diese Energie, die man dafür opfert, das muss man halt irgendwie sparen, damit man sich halt auch aufs Wesentliche konzentriert. Wäre ich ohne ihn, dann hätte ich alles mitgemacht und wäre natürlich viel schneller, viel kaputter. Mhm. Und da versucht er schon immer zu sagen, so, nee, das machen wir jetzt einfach mal nicht. Das ist einfach zu wenig, was dabei rauskommt. Und er passt halt auch auf, dass das alles läuft, die Lieferanten und so, er hilft schon dann. Und sag mal, diese ganze Buchhaltung, das ist natürlich schon sehr, sehr viel, was man da zu arbeiten hat.
Ja.
Und er ist dann abends noch in der Messe beim Service.
Ist einfach ein gutes Korrektiv. Wo lernt man denn als Profiköchin so ein Korrektiv kennen?
Wir haben damals im Lokschuppen, haben wir eine Straße auseinander gewohnt. Also 100 Hausnummern auseinander. Und da haben wir uns halt...
In der Nachbarschaft?
Ja.
Ja, guck mal. Das ist doch ganz romantisch.
Ja, und dann haben wir uns halt da am Fenster getroffen, beim To-Go-Essen verteilen.
Echt?
Ja. Das ist so lustig. So
niedlich.
4 Jahre jetzt. Ne? Ja, Corona hat vor 4 Jahren angefangen. Ja,
ja so lange ist es schon wieder 2020, her. Ja. 2020, ne? Und dann ging's los. Julia, das war spannend mit dir. Großartig. Danke, dass das geklappt hat.
Sehr gerne.
Warum warst du eigentlich hier in Hamburg?
Oh, da weiß ich nicht, ob ich das schon verraten
habe. Ach so.
Ne, aber ich war bei einer lustigen Fernsehsendung mit einem anderen kulinarischen Kollegen.
Aha, okay. Studio Hamburg.
Der auch schon bei uns im Podcast war. Das, so viel dürfen wir verraten.
Das stimmt. Ich sag nur Goldi Cola.
Genau. Dann wissen alle Bescheid.
Danke, 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 danke.
Ja, vielen Dank
auch. Und vor allem, dass wir uns jetzt wieder bei diesem miesen Wetter hier, ist gerade wieder der Winter im Anflug, dass wir uns so ein bisschen weggeträumt haben in andere Destinationen. Hast du schon die nächste Reise eigentlich geplant?
Ja, noch 2 Wochen.
Nee,
3 Wochen. Wir haben noch 3 Wochen bis zu den Ferien.
Ja.
Und wir werden 2 Tage nach Abu Dhabi gehen, um einmal durchzuatmen. an einem schönen Hotel, was ich mir schon seit langer Zeit gewünscht habe, weil ich immer nur zum Arbeiten dort war und nie
war nämlich auch schon oft in Abu Dhabi.
Erleben durfte. Wir gehen ins Hyatt, ins Park Hyatt.
Toll. Und auf Saadiyat Island, genau, mit Blick auf die weiße Moschee.
Und ich habe wirklich ein Schnäppchen gemacht, weil es war, lange habe ich gehabert, ob ich diese zwei Nächte jetzt buchen soll oder nicht. Aber dann kam der Neujahrsdeal bei Booking. Habe ich Glück gehabt. Und danach fahren wir nach Singapur 2 Tage und dann gehen wir nach Langkawi, nach Malaysia.
Mhm. Mega. Dann gute Reise und schön, dass du bei uns warst.
Gerne.
Conny, uns gibt's wie gewohnt in 2 Wochen wieder.
Wie gewohnt in 2 Wochen und vielen Dank auch von mir. Und ich werde dich jetzt gleich nochmal fragen, wo ich überall hin muss, wenn ich in Bangkok bin.
Ja. Genau. Reisebüro, Julia.
Sehr schön. Ja, irgendwann würde ich das gerne machen. Ich berate auch immer die Gäste.
Ja, eigentlich liegt das doch nahe, dass du auch mal ein Reisebüro aufmachst wie deine Oma.
Ja, das wäre eigentlich auch ein guter Zweig für mich.
Stimmt. Oder? Nur halt keine Busreisen, sondern Fernreisen. Das wär's. Und schon haben wir wieder eine gute Idee geboren bei Iswas Hase. Wir werden in ein paar Jahren nachfragen, was aus dieser Idee geworden ist. Danke für deinen Besuch bei Iswas Hase, Julia.
Bis bald.
Bis bald.
Danke. Tschüss. Ciao.